Moin, Dienstag, es fühlt sich an wie Montag, da sind wir mit Sicherheit in der Millerton-Redaktion nicht die einzigen, denen es so geht, dass heute der gefühlte Montag ein Dienstag ist. Es ist 10:30 ungefähr und wir zeichnen die 23. Redaktionssitzung des Millerton auf. Es gab natürlich schon viel, viel mehr Redaktionssitzungen und man muss ehrlich sagen, wenn wir Redaktionssitzungen auch ein bisschen weiter definieren würden, dann würden wir noch 4 andere Redaktionssitzungen aufzeichnen die Woche. Aber nein, es ist so, dies ist die Redaktionssitzung, bei der wir uns auch offiziell überlegen, okay, jetzt Nina zügelt ihre Zunge, Mike.
Ich sehe deinen Sohn nicht mal ähnlich.
Mike muss seine Zunge auch zügeln, ich sowieso am allermeisten, weil wir jetzt hier die Redax aufzeichnen und auf jeden Fall nicht mehr rauskommen. So, ich habe eine viel zu lange Einleitung gemacht.
Das sollte eigentlich total kurz sein.
Ich bin einfach so froh, euch wiederzusehen. Schön. Es war ein langes Wochenende. Ich habe das auch sehr genossen, das Wochenende, das Wetter war gut, aber ich bin froh, euch wiederzusehen. Wie geht es euch, Nina?
Mir geht's gut, kann mich nicht beklagen.
Das ist schön. Du hast schon gesagt, deine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Ja. Das wollen wir natürlich noch ausreizen. Du musst nachher noch ein bisschen größere Redebeiträge machen, damit wir hören, oh, guck mal hier, Nina, die hat im Stadion alles gegeben. Die Stimme ist noch angeschlagen.
Ich habe schon wieder rumgegrölt wie kein anderer.
Mike, hast du auch rumgegrölt?
Nö, ich war verhältnismäßig entspannt.
Verhältnismäßig entspannt. Ich habe gehört, und das habe ich auch gehört, weil ich auf der Haupttribüne saß, ich habe gehört, es war unfassbar laut am Sonntag im Stadion. Seht ihr das?
Ja. Ich fand, die Stimmung war ziemlich gut.
Man kann das, glaube ich, diesmal sogar für die Gegengerade sagen, dass auch da die Stimmung ganz gut war.
Ja, das war auffällig, dass von der Gegengerade, ich glaube, da spielt natürlich auch vielleicht der Wind immer so ein bisschen eine Rolle, ne? Also wenn so ein leichter Gegenwind ist, dann schwappt das immer hoch, dann auf die Sitzer oder so, keine Ahnung. Aber wenn man sogar auf der Haupttribüne mitbekommt, dass es extrem laut ist, dann muss das wohl so gewesen sein.
Ist auch immer eine Frage von Gegner, Spielverlauf und natürlich Flutlicht. Dom würde ich ausklammern, ist, glaube ich, tatsächlich eher egal, aber alles andere war gegeben und ja.
Vielleicht noch Alkohol auf dem Südkurvenvorplatz oder so? Nein, okay, das Thema fassen wir nicht an. Ist ja okay, fassen wir nicht an, das Thema.
Bitte nicht.
Ja, aber war gut, also war richtig gut und du hast vollkommen recht. Also ich finde auch, die perfekte Überleitung. Wenn das Spiel, also spricht ja Blessin ja auch immer davon, ne, wenn das der Funken überspringen muss sozusagen vom Platz auf die Ränge, manchmal auch andersrum, das befruchtet sich dann so gegenseitig. Dieses Mal war es ja, glaube ich, auch wieder so eine Synergie, aber es ist dann natürlich schon so, wenn dann St. Pauli so startet, wie die gestartet sind ins Spiel, dann, wenn man dann nicht angezündet ist, dann weiß ich auch nicht, oder Nina?
Ja, ich würde auch sagen, also ne, die ersten 20 Minuten waren sehr, sehr gut vom Spiel her, aber auch von der Stimmung dann entsprechend und dann ja hat es ein bisschen abgeerbt, auch nach dem Gegentor, aber so zur zweiten Halbzeit ging das schon wieder ziemlich gut los und dann auch, also selbst nachdem das erste Tor aberkannt wurde, haben wir ja gar nicht mehr aufgehört, dann haben wir die ganze Zeit 36 Grad gesungen, 10 Minuten lang, bis dann das zweite Tor auch noch gefallen ist. Das hat schon ganz schön viel Feuer gebracht, würde ich sagen.
Kommt geil. Inzwischen auch auf der Haupttribüne gut durch, der 36 Grad.
Wow.
Das fand ich auch ganz cool, dieses Mal.
Ja, ich würde auch sagen, Osamis war diesmal auch besonders laut. Ich habe irgendwie, also da habe ich auch schon gedacht, gut, krass, dass geht der Rest vom Stadion da ist ordentlich, da kann gute Stimmung aufkommen.
Gibt so Tage, da funktioniert das.
Ja.
Lass uns doch beim ersten Tor anfangen. Müssen wir das diskutieren?
Ja, ich habe da irgendwie gelesen in verschiedenen aus verschiedenen Ecken, Nico Vasil hätte rauskommen müssen. Jetzt fragen wir mal den Torwart in dieser Runde.
Mike. Ach, das Tor. Ich war bei unserem ersten Tor.
So. Über das Tor wollte ich gar nicht sprechen.
Gegentor, das war ja
aus der Ecke.
Oh, ich finde ja. Also es ist, würde ich eher zustimmen, wenn es eine Ecke gewesen wäre.
War das nicht eine Ecke? Oder war es ein Freistoß?
Ja, es ist ein Freistoß. Und da ist einfach der Ball ja auch noch deutlich kürzer unterwegs als bei einer Ecke. Und wenn der dann mit Schwung so geschlagen wird, also ja, natürlich können wir sagen, wenn er rauskommt und den wegfaustet, ist es besser. Aber ich glaube, auf die kurze Distanz ist die Gefahr, also er kann einfach nicht auf Verdacht schon vorher rauskommen, weil dann schlägt das Ding im Tor direkt ein und er sieht richtig bescheuert aus. Und es ist dann einfach zeitlich schwierig, da rauszukommen. So. Und wir müssen, glaube ich, eher drüber reden, warum der da so frei steht, der Herr Schick.
Und auf jeden Fall.
Ich habe im Kicker gesehen, dass Hauke Wahl eine 4 bekommen hat, was mich sehr gewundert hat. Und meistens ist der Kicker da ja sehr simpel gestrickt und verteilt nur immer so, wie das Tor gefallen ist. Und wahrscheinlich gibt man ihm die Schuld, weil er da auch bei Schick in der Nähe war. Aber also, wenn mich nicht alles täuscht, war er nicht Schick zugeordnet, sondern ich glaube Bukalfa.
Yes, das würde ich, also so ganz sicher bin ich auch nicht, weil die ja so eine, ich glaube, die Spieler haben so eine Mischung aus Mann- und Raumdeckung gespielt. Also zum einen so jemand wie Hauke Wahl, dass der so im Raum steht, ne? Also dass sie an der Fünferlinie das sozusagen die Räume besetzt haben. Und dann hast du so einzelne Spieler, wahrscheinlich Jonathan Tah und Patrick Schick und vielleicht noch einen dritten kopfballstarken Spieler. Das sind ja so die Zielspieler, also Tah und Schick sind ja klar die Zielspieler da, dass man die dann Mann deckt sozusagen. Das ist ja, so, glaube ich, en vogue. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dabei jetzt in dem Spiel so gewesen ist, ob sie es so gemacht haben. Aber es hätte mich gewundert, und es hat mich sowieso sehr gewundert, dass Hauke Wahl da diese Bewegung nach hinten nicht macht, ne? Weil man sieht ja schon relativ früh, also früh, je nachdem, dass der Ball da in die Richtung geht, ne? Und Schick hat ja dann einfach nur so eine Absetzbewegung nach hinten gemacht, so ein bisschen, und der war ja echt vogelfrei. Also genau da in dem Raum.
Ja, passiert, ne?
Also ist halt auch, muss man auch sagen, brutal gut getretener Freistoß. Ja. Also wirklich richtig gut getreten. Wir kommen noch zu einem zweiten richtig gut getretenen Freistoß aus eigentlich fast der gleichen Position in der 78. Minute. Wir befassen uns aber vorher mit dem vermeintlichen Ausgleich erstmal.
So, Nina, wie hast du den denn wahrgenommen?
Genau, sehr gut. Erzähl. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich war viel zu weit weg, ja. Aber also ich habe mich ja natürlich total gefreut und dann auf einmal habe ich auch, also ich habe die Durchsage vom Schiri auch gar nicht richtig, also ich habe es nur hallen gehört und dann dachte ich so, oh Gott, der redet gerade, aber ich habe nicht gehört, was er gesagt hat. Und dann war ich kurz sauer. Aber ich wusste natürlich, ich wusste nicht, warum, was jetzt der Grund war und wie überhaupt dieses Tor gefallen ist, konnte ich jetzt gar nicht beurteilen. Also ich habe es jetzt in der Zusammenfassung nochmal gesehen, dachte so, boah, ja, also das war halt irgendwie dann auch ein bisschen Pech, weiß ich nicht. Hätte man geben können oder nicht, das ist wieder so eine sehr diskutable Szene, genau. Ja, also am Ende, er hat es wohl irgendwie leicht berührt, I guess. Ob er das hätte jetzt groß verhindern können, weiß ich nicht. Naja.
Das ist ja jetzt die Frage, ne? Also, ohne dass ich jetzt hier einen Bock habe auf so eine Diskussion, aber wenn man das, man kann es nicht ganz genau auflösen. Es gibt so Hinweise. Ich finde, man sieht klar, dass seine Hand so eine Erschütterung erfährt, in dem Moment, in dem der Ball da irgendwo in dem Bereich ist. Aber man sieht halt nicht ganz klar, also zumindest bei den Wiederholung, die ich gesehen habe, sieht man nicht ganz klar, dass der Ball da an der Hand ist. Ist das dann, reicht das, um so ein Tor abzuerkennen wieder? Weil es wurde ja, auch ein Fragezeichen, wurde ja im Blog zum Beispiel gefragt, wurde überhaupt auf Tor St. Pauli entschieden in der ersten Instanz sozusagen vom Feldschiedsrichter?
Also für mich ja. Also es ist tatsächlich ein bisschen, ich habe natürlich die ganze Zeit auf ihn geachtet, so, weil, und auch auf den Assistenten. Und der Assistent macht schon mal ein paar Schritte Richtung Mittellinie. Das ist für mich schon mal so das klare Zeichen, dass für ihn also alles okay war, dass da kein Abseits vorlag, dass da kein Handspiel vorlag, so für ihn also Tor. Dann deutet normalerweise der Schiedsrichter zur Mittellinie und das hat er nicht gemacht. Oder läuft halt einfach Richtung Mittellinie, so. Und das hat er dann gemacht, aber mit Verzögerung. Also er war erst zur Diskussion noch im Strafraum und ist dann aber Richtung Mittellinie marschiert. Und damit ist das für mich auch ganz klar, dass er auf Tor entschieden hat. Aber wahrscheinlich war er sich zu dem Zeitpunkt schon sicher, da kann was gewesen sein. Wir müssen also auf jeden Fall diskutieren. und hat das deswegen so ein bisschen in Klammern gesetzt. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, die Funkverbindung nach Köln wäre ausgefallen und es wäre kein VAR-Eingriff möglich gewesen aufgrund technischer Schwierigkeiten, dann hätte er das Tor gegeben. Da bin ich mir sehr sicher. Also das Tor war auf dem Feld erstmal gegeben worden und es ist dann halt einkassiert worden.
Aber jetzt mal vom Ablauf her, muss er nicht eine Entscheidung erstmal treffen, bevor er überhaupt mit dem VAR Kontakt aufnimmt?
Ja, wie gesagt, hat er für mich. Also er hat für mich entschieden Tor, hat dann gleich gesagt, also für mich Tor, aber lass es uns nochmal anschauen.
Ja, aber lass es uns nochmal, naja, okay.
Ja, wird ja sowieso nochmal. Das muss er ja nicht sagen, wird ja sowieso passieren. Ja, ja, genau.
Also ich so. finde das auch nicht schlimm. Ist ja auch alles, für mich wäre das auch ein Handspiel gewesen, nach all dem, was man da gesehen hat. Hätte ich auch gesagt, das ist ein Handspiel. Ich frage mich nur, ob da in dem Fall das muss eine klare Fehlentscheidung sein, greift. Ja.
Ich weiß es nicht. Also vielleicht müssen wir einmal vorweg das Regeltechnische klären, nur damit wir es einmal gesagt haben. Also es ist egal, ob es Absicht war oder nicht. Wenn er den berührt, weil daraus direkt das Tor fällt, ist es nicht zu geben. Punkt. Und die Frage, ist das jetzt eine klare Fehlentscheidung? Also ich glaube, klare Fehlentscheidung ist in dem Fall auch von der Wortwendung falsch, weil es halt eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist. Also berührt er den Ball mit der Hand oder mit dem Arm oder nicht. Und deswegen muss Sören Storck sich das auch nicht angucken. Also es ist wie bei Abseits. Sondern es kann halt vom VAR entschieden werden, ja oder nein. Und ob das jetzt für das
deswegen Jahr muss reicht, er auch nicht in die Review Area.
Genau, ja, deswegen muss er sich das nicht angucken, weil der VAR muss entscheiden, hat er den berührt mit der Hand oder nicht. Weil es halt nicht um die Absicht geht. Und deswegen nicht klare Fehlentscheidung, sondern schwarz-weiß. Und ob das jetzt für schwarz-weiß reicht, dass er den Ball da berührt haben soll, weiß ich nicht. Also für mich ist das tendenziell schon so, weil, habe ich auch geschrieben, wenn er den Ball irgendwie so annimmt, würde der anders abprallen normalerweise, wenn die Hand den nicht irgendwie, oder der Arm in dem Fall, den mit berührt. Aber so richtig 1000%, dass die Hand oder der Arm dran war, sieht man halt nicht. So,
ob ja, das okay, jetzt reicht, das muss er ja vorher entscheiden. Entschuldigung, das ist dann ja anders im Ablauf. Also dann ist die ja gar nicht so schlimm, dass man sagen muss, okay, das ist eine klare Fehlentscheidung, ich muss hier jetzt eingreifen, sondern der Schiedsrichter muss sowieso, der VAR kann sowieso eingreifen in dem Fall. Und dann hat er sozusagen die Entscheidungsgewalt und kann sagen, ja, zu 75% war das ein Handspiel und zu 25% nicht, so ungefähr. Oder muss er den overrulen sozusagen? Und wenn er den overrulen muss, den überstimmen muss, den Feldschiedsrichter, da muss er sich ja sicher sein, das war ein Handspiel.
Ja, also er muss ihn overrulen. Also die Entscheidung war ja Tor. Und er muss ihn... Ja,
okay. Ich habe auch gerade einen Dreher im Kopf, glaube ich. Ja. Es ist mir zu... Ist ja auch egal. Ich glaube, wir können uns darauf einigen und der Ausgleich ist ja gefallen. Wir würden diese Szene wahrscheinlich viel herzlicher diskutieren, ja, wenn
auf jeden Fall.
Wenn der Ausgleich kurz danach nicht gefallen wäre. Eine Anmerkung habe ich noch, das habe ich auch schon im Blog geschrieben. Ich fand es besonders schön, eine besondere Blüte eine besondere Blüte der Diskussion über den VAR, fand ich, dass die Leverkusener Fans den das Banner Videobeweis abschaffen rausgepackt hatten und dann aber nicht wie bei einem Tor, aber doch relativ frenetisch jubelten, als dann das Tor nach Videobeweis zurückgenommen wurde.
Aber ist das nicht überall so? Und vor allem, ich glaube, die Leute, die das Ding rüberhängen, also rausholen, sind andere als die dann jubeln?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich fand es einfach nur, es ist halt schwierig, ne? Also ich finde, und ich will auch gar nicht sagen, ja, hier und da freut ihr euch und Also ich meine, es ist ja nun... Also ich Im glaube, Stadion ist immer scheiße. VAR finde ich immer scheiße im Stadion. Und das ist halt auch der Hauptgrund, warum viele sagen, wir finden das scheiße und das soll abgeschafft werden. Weil da ist einfach Tor ist Tor und die Emotion, die kriegst du nicht wieder. Auch wenn dann ein Tor zurückgenommen wird, das kriegst du nicht wieder. Und so ein Tor von Gilavogi ist dann auch scheiße, weil ja klar, du freust dich im ersten Moment, aber im zweiten Moment bist du nur am Schiedsrichter und denkst so, und musst dich sozusagen die ganze Zeit zügeln, ne? Hast die ganze Zeit diese Maßregelung mit, da könnte was sein, da könnte was sein, das könnte. Und wenn es dann am Ende doch ein Tor ist, die Freude, diese erste explosive Freude, die kriegst du einfach nicht wieder. Das ist total schade. Und das finde ich jedes Mal total schade. Ja.
Aber ich glaube auch, dass also die Leute, die das Banner tragen, die hätten dann auch, das Banner gezeigt haben, hätten auch sorry, das Gegentor genauso akzeptiert, wenn der VAR jetzt nicht eingeschritten wäre. Würde ich mir jetzt schon behaupten.
Nehmen wir so. Fand ich nur auffällig irgendwie, dass das, also dieses, das war kurz, das Banner wurde ausgerollt und wirklich 10 Sekunden später wurde entschieden, okay, kein Tor, und dann jubelten relativ viele Leute im Bayerblock. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die da so ein Banner halten, die jubeln da nicht, weil die wissen genau, was sie tun. Und ja, das ist ja auch nicht alles homogen da, die Meinung in so einem Fanblock. Aber ich fand das irgendwie ganz, ja, ganz spannend, das zu sehen, ne? Diese Freude auf der einen Seite, wow, der VAR hat uns das Gegentor wieder weggenommen, so ungefähr. Und das Banner, das fand ich irgendwie, ja, bezeichnend für, ja, viel doch dann. Oh. 3 Minuten später, ich würde sagen, es waren noch nicht mal 100 Sekunden wieder gespielt, da tunnelte Manos Sayakas auf der rechten Seite Nathan Teller und wurde gefoult, ist so klassisch aufgelaufen. Und es gab einen Freistoß für den FC St. Pauli in eigentlich fast genau der gleichen Position wie den Freistoß, den Leverkusen zum 1:0 genutzt hat. So, und jetzt Freistoßkünste, auch wieder Torwartdiskussion. Mike. Sinani zieht den kurz flach auf den ersten Pfosten.
Das ist richtig.
Was macht Lukas Radetzky, der Torwart von Leverkusen?
Ich glaube, er pflückt den ganz entspannt an seinem Bauch, wenn nicht kurz vorher der andere Leverkusener Verteidiger, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, da noch querschlägt. Also der berührt ihn nicht, aber er irritiert Radetzky, glaube ich, so sehr, dass der Ball deswegen wegprallt. Weil normalerweise ist das, also ich sag mal, wenn der andere Leverkusener Verteidiger da nicht hingeht, dann begräbt Radetzky den Ball in seinem Bauch, bin ich mir total sicher. Aber durch dieses Einschreiten ist er in seinem Bewegungsablauf, glaube ich, etwas unsicher, ob da vielleicht noch was passiert, und deswegen prallt ihm der Ball weg. Und deswegen kommt Bukalfa dahin, der natürlich auch gut reagiert, fertig, aus.
Und dann ist es ausgerechnet Carlo Bukalfa.
Nina. Stark, ne?
Ja, wer hätte das gedacht, ne?
Mir hat jemand nach dem Spiel hat mir jemand gezeigt, der hat gewettet darauf, dass Carlo Bukalfa ein Tor macht bei dem Spiel. Und zwar hat er die Wette schon rechtzeitig abgegeben und so. Da habe ich gedacht, ey, was ist los mit dir?
Was für eine Quote?
Ja, schlechte Quote, irgendwie 9:1 oder so.
Okay. Aber sei ihm gegönnt, ne? Also ich meine, hat er jetzt auch nicht immer regelmäßig gespielt in letzter Zeit und jetzt immer wieder einen längeren und guten Einsatz und dann noch ein Tor, das könnte nicht besser laufen, ne? Aber auch wenn es ein bisschen so ein Kullertor, ein bisschen Glück auch war, aber ich meine.
Ich habe richtig geschimpft, als ich die Aufstellung gesehen habe und gesehen habe, Carlo Bukalfa spielt auf der 6 und nicht Conor Metcalf. Conor Metcalf stand ja auch auf der Startelf, aber da habe ich richtig geschimpft. Ich habe gesagt, das kannst du nicht machen und brauchst irgendwie. Ich leiste jetzt hier Abbitte sozusagen. Ich muss auch sagen, ich habe die letzten Spiele von Carlo Bukalfa, da fand ich den auch, hat er nicht so gut gespielt und war auch so, dass ich dachte so, okay, das ist irgendwie schwierig. Und jetzt hat er gegen Leverkusen, hat er mich komplett Lügen gestraft. Er hat gegen Leverkusen gerade die Aggressivität, ne, dieses ganze St. Pauli gewinnt so viele Bälle zurück, da hat der halt auch richtig großen Anteil dran gehabt. Ne? Also nicht nur offensiv, dass er dann das Tor macht, sondern vor allem auch gegen den Ball und dann auch im Umschaltmomenten. Und ja, dem springt der Ball sicher 30 Zentimeter weiter weg als einem wie Florian Wirtz. Und der Pass kommt, hat ein bisschen mehr Streuung auf, je weiter er geschlagen wird, als irgendwie von Erik Smith und so. Völlig okay. Aber es ist, also, das ist halt einfach so. Aber es ist, ich fand das echt gut. Ich fand Carlo Bukalfa war richtig, richtig gut. Das war richtig erfrischend und hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen, wie der da über den Platz pflügt. Anders kann man das nicht sagen. Das fand ich richtig gut.
Ja, ich fand sowieso, also, die komplette Mannschaftsleistung war krass. Also, und auch, also, jetzt neben Bukalfa auch auf den Außenbahnen, so Saliakas und Metcalf haben beide, also vor allem Saliakas auch, fand ich, dass der extrem auch wieder zurückgerannt ist und nur auf den Ball wollte und das war auch bei Metcalf die ersten 20 Minuten so, und dann hat man schon gemerkt, okay, der kann nicht mehr so viel.
Ja, genau.
aber so Saliakas fand ich wirklich, der hat ordentlich ordentliche Leistung hingelegt.
Ich glaube, das ist auch so ein. Der hat das ist auch einer, Bock. Der ist geboren für solche Spiele, ne? Mhm. Also Heimspiel, Flutlicht, bisschen, also da ist Feuer in der Partie und so, das findet der richtig gut. Also dafür, ich meine, sagen sie ja alle, dafür sind sie Profis geworden und wie besonders das ist und so. Aber ich glaube, es gibt dann auch nicht nur die, die das, also es gibt wahrscheinlich alle mögen das total gerne, aber es gibt auch die, die dann in solchen Spielen auch besonders gut spielen. Und da würde ich Manos Sayakas dazu zählen. Der ist auch immer, ist jetzt auch nicht immer so, aber doch irgendwie vom Gefühl her ist er immer stärker, wenn er auf der gegengeraden Seite spielt, als auf der Haupttribüne, finde ich.
Ja, weiß nicht, habe ich nicht so drauf geachtet. Muss ich vielleicht mal. Guck ich mal gegen, was ist das nächste Heimspiel? Stuttgart.
Ja. Stuggi. genau. Haben wir noch was zum Spiel? Ich habe nämlich sonst eine These, die habe ich aufgeschnappt in etwas, das nennt sich Pressekonferenz.
Okay, ich würde einmal ganz kurz sagen, wenn wir das erste Tor bekommen von Gilavogi, dann machen wir das zweite nicht. Also weil auch jemand schrieb, er fühlte sich um den Sieg betrogen aufgrund des nicht gegebenen Tores. Ich glaube, mit dem Punkt sind wir fein und das hätten wir sonst auch nicht mit der Entschlossenheit nachgelegt sonst.
Also ich habe mich ja geärgert, dass da in der 92. Minute noch Freistöße für den FC St. Pauli in der Hälfte von Leverkusen gab und die das nicht ausgespielt haben als Flanke, ne?
Ja,
aber so weit ist es gekommen, ne? Dass man gegen Bayer Leverkusen, es steht 1-1, also FC St. Pauli und sich darüber ärgert, dass die das Team auf Zeit spielt, dass sie das Unentschieden über die Zeit bringen wollen.
Also das fand ich auch unfassbar, was sie da mit den Abstößen gemacht haben. Also die gelbe Karte für Radetzky war überfällig. Wie oft die sich den Ball nochmal hin und her gelegt und immer nochmal mit der Hand einmal mehr nach links und nach rechts. Frechheit, wirklich Unverschämtheit. Also und als der Schiedsrichter ihn dann darauf hinwies, jetzt aber mal hurtig, und er den Ball dann nochmal mit der Hand rüberlegte, dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Da bin ich wirklich böse geworden. Und dann hat Sören Storks ja zum Glück auch die gelbe Karte gezückt. Ich glaube sonst, naja. Ja, Pressekonferenz, Tim.
Pressekonferenz. Ich habe euch eine These mitgebracht, und zwar die von Alexander Blessin. Er sagte, 30 Punkte werden nicht reichen. So, und jetzt kommt ihr. Reichen 30 Punkte oder nicht?
Nina zuerst.
Nee, glaub nicht.
Glaubst du auch, dass 30 Punkte nicht reichen werden?
Ja, also dafür müssen Heidenheim und Bochum auch wirklich verkacken, ne?
Ja, also Heidenheim müsste drei Spiele gewinnen, ne? Also die müssten drei Spiele gewinnen, um drei von vier, um da noch ranzukommen.
Jetzt. Ich will mich aber nicht darauf verlassen. Also das.
Lässt ihn auch nicht, deswegen sagt er das, so, glaube ich, so.
Also mindestens einen Punkt hätte ich gerne noch. Am besten. Weiß ich nicht, vier.
Und deswegen habe ich mich besonders drüber geärgert, dass wir nicht auf Sieg gespielt haben, sozusagen am Ende gegen Leverkusen, weil ich gedacht habe, wenn du das gegen Heidenheim bemisst, ist es egal, ob du einen Punkt mehr oder weniger auf dem Konto hast. Also ob du 29 oder 30 Punkte auf dem Konto hast, die Ausgangssituation ist gleich. Wenn du das gewonnen hättest, wenn du noch zwei Punkte mehr gehabt hättest, dann hätte Heidenheim nicht nur drei gewinnen müssen, sondern noch mehr Punkte holen müssen. Und dann hätte auch schon, also dann hätte das auch schon in Bremen jetzt klar sein können. Kann es ja immer noch, aber dann hätte es auch unabhängig vom Bremen-Ergebnis klar sein können.
Also ich sag, 30 Punkte reichen nicht, weil Heidenheim noch drei Spiele gewinnt. Vielleicht holen die in Stuttgart einen Punkt, vielleicht gewinnen sie da auch, weiß ich nicht. Also das ist sicherlich das schwierigste Spiel. Danach spielen sie zu Hause gegen Bochum, bei Union. Für Union ist jetzt Restsaison Fasching, ist völlig egal, die sind durch. Und dann spielen sie am letzten Spieltag zu Hause gegen Werder. Und wenn die da drei Punkte brauchen, und vor allem, wenn es für Werder auch noch um was geht, dann gewinnt Heidenheim auf jeden Fall, weil Werder verkackt immer, wenn es drauf ankommt.
Mhm. So. Das ist ja auch das Ding. Also bei uns, wenn wir jetzt nächste Woche gegen Werder spielen, die spielen dann um Champions League fast.
Ja, die spielen auf jeden Fall, also für die geht's auch richtig was. Die haben ja gleich jetzt, glaube ich, vier Spiele in Folge gewonnen, oder was?
Weiß ich gerade nicht. Aber, also, die sind ja nicht, also, die sind nur drei 2 Punkte entfernt von einem internationalen Platz.
Und tatsächlich nur 4 von der Champions
League. 4 von der Champions League.
Krass.
Also die haben nächste Woche, das wird für uns nicht einfach, wenn deren Ziel ist jetzt wirklich hier Europa, hallo. Und dann kann ich mich jetzt auch nicht darauf verlassen, dass wir nächste Woche gegen, also so pessimistisch wie das klingt, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass wir gegen Bremen nächste Woche dann auch punkten. Und Heidenheim gegen Stuttgart ist jetzt auch irgendwie, ist ja fast ein kleines Derby so.
Ja, und Stuttgart ist vor allem in der Rückrunde richtig schlecht. Die sind hinter dem FC St. Pauli auf jeden Fall.
Heidenheim will auch aus der Relegation rauskommen. Also, weiß ich nicht.
Okay, 30 Punkte reichen nicht, sagt ihr also beide. Ihr stimmt Alex Blessin zu, weil es ist ja wieder, ne, wie nach dem Kiel-Spiel hieß es auch nach Leverkusen, so jetzt war es das aber, das muss jetzt reichen. 10 Punkte Vorsprung, das muss jetzt reichen, ne? Also 10 Punkte Vorsprung auf dem direkten Abstiegsplatz. Meint ihr denn, das reicht? Also auf Bochum und Kiel, das reicht?
Schon eher.
Ja, Kiel dürfte ja eigentlich schon, naja, Kiel sind 11 Punkte und 20 Tore.
Ehrlich
also
gesagt,
quasi 12 Punkte.
Also Kiel, das hatte ich aber auch schon letzte Woche, Kiel habe ich irgendwie schon vergessen.
Komisch, ne? Also ja klar, wir vergessen die, aber für Kiel selber, die haben ja jetzt auch wieder unentschieden gespielt, sind das nur 3 Punkte bis zum Relegationsplatz, ne? Also ja. Kiel selber, ich glaube, die haben sich im gefühlt sind die auch nach dem beim Heimspiel gegen St. Pauli so ein bisschen abgestiegen, aber es ist echt knapp für die. Also die haben echt noch alle Möglichkeiten, zumindest diesen Relegationsplatz zu erreichen.
Ja.
Aber die haben natürlich das Problem, dass Heidenheim und Bochum noch gegeneinander spielen. Für uns ist das was Gutes, weil die können nicht beide gewinnen. Für Kiel ist es was Schlechtes, weil die können nicht beide verlieren.
Hm.
Und wenn man sagt, Heidenheim holt noch 9 Punkte, also gewinnt mindestens 3 Spiele, dann ist natürlich das Heimspiel gegen Bochum damit bei. Und dann kann Bochum uns nicht mehr kriegen, weil dann hat Bochum nur noch 3 andere Spiele und das reicht nicht, um 10 Punkte aufzuholen. Also Bochum ist weg, Kiel wird uns nicht mehr kriegen, kann natürlich theoretisch Heidenheim noch kriegen, klar. Aber also der Blick für mich gilt nur noch Heidenheim so. Und aber die würde ich halt nicht abschreiben. Also da bin ich schon bei Blessin, 30 Punkte reichen nicht. Wir müssen noch mindestens einen Punkt holen, eigentlich noch ein Spiel gewinnen. Und es wäre schön, wenn es nicht das Spiel gegen Bochum ist, sondern eins der 3 davor.
Oh ja, also wirklich. Also ich bin zufrieden, wenn wir nächste Woche gegen Bremen irgendwie unentschieden spielen und dann gegen Stuttgart gewinnen. Das ist jetzt meine Prediction.
Würde ich auch okay finden.
Also dann haben wir es halt gegen Stuttgart erst. Aber dann haben wir zu Hause, Klassenerhalt ist doch auch geil.
Finde ich gut. Ja, nehmen wir so. Also Punkten in Bremen und zu Hause gegen Stuttgart gewinnen und dann ist das Thema auch endlich durch.
Dann kann man entspannt nach Frankfurt fahren und dann entspannt Bochum empfangen.
Ja, und das, also was, es hat ja ganz praktische Sachen, ne? Ich denke da die ganze Zeit, weil Familie, Sommerferien, ey, wenn dann zweite Liga, ne, die fängt ja 3 Wochen vor der Bundesliga an. Okay. Im Sommer, ne? Das ist echt ein Thema. Also das Thema, ob du Ende August oder Anfang August anfängst, sozusagen in den Spieltagsrhythmus reinzukommen und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will das nicht. Ich will das nicht in der zweiten Liga Anfang August da irgendwie rumzuhängen wieder, ne? Während ich eigentlich denke, so ja, eigentlich gehöre ich jetzt in meinen Kleingarten rein mit den Kindern am Wochenende.
Also ich finde die Vorstellung von Relegation tatsächlich aber noch schlimmer, dass wir dann noch 2 Spiele haben. Und wer weiß, wer dann
nochmal Flutlicht. Ich finde das super.
Oh Gott, ey, Relegation. Und dann aber sowas wie Elversberg oder Düsseldorf oder wer ist da jetzt? Magdeburg.
Für Relegation nach Gott, Elversberg dackeln, ey, boah, muss ich nicht haben.
Okay. Dann machen wir doch mal, ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch nämlich was mitgebracht. Und ich übernehme das jetzt
mal. Ich dachte, das so Ding vom Blessin wäre mitgebracht. Nee?
Okay. Ja, nein, das ist einfach nur die These, über die wir sprechen. Okay. Das ist ja redaktionell unsere Verantwortung, sozusagen über sowas zu sprechen, das mal auf Herz und Nieren zu untersuchen. Ich sag mal so, Leute, die auf YouTube gerade zuschauen, die sind im Vorteil. Ich erkläre es aber natürlich auch noch, was hier jetzt kommt. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar diesen kleinen Freund hier.
Oh, nee.
Oh, Paul!
Wow, er sieht ganz normal aus.
Ja, Paul sieht ganz normal aus, gar nicht auf Drogen. Er trägt die Nummer 7 natürlich, Elversberg 07. Das ist übrigens, ich halte hier gerade in die Kamera einen kleinen Plüsch-Paul, Paul, der Panda, das Maskottchen der SV Elversberg, über die wir letzte Woche gesprochen haben, konnte einfach nicht. Ich musste einfach mal gucken. Und was meint ihr, was ich für Diskussionen am Wochenende mit meinen Kindern darüber geführt habe, dass ich diesen Paul nicht in der Familie belasse, sondern hier mit in die Redaktionskonferenz bringe? Das war ein harter Kampf.
Du hast den jetzt extra geordert oder der befand sich schon im Familienbesitz?
Du, ich hab mein Maskottchenzimmer, habe ich dir das noch nie gezeigt?
Ja, apropos, Entschuldigung, dass ich unterbreche und komplett. Letzte Woche erreichte mich eine besorgte Nachfrage. Sag mal, nimmt Tim im Badezimmer auf? Ich habe gesagt, nee, das war deine Küche bestimmt, aber heute bist du an der Uni, richtig?
Heute bin ich an meinem Arbeitsplatz, genau. Nein, das war in der Küche, genau. Wir haben gefliestes Hamburger Altbau, hallo.
Ja, ich habe das nicht gefragt.
Immer so.
Ja. Ja. Aber wer fließt denn so hoch, habe ich gehört.
Egal. Ja, Hamburger Altbau, sag ich doch. Ja.
Entschuldigung, Familienbesitz, Maskottchenzimmer.
Familienbesitz, also Paul, er sieht auch total freundlich aus. Und genau, hat hier ein kleines Trikot, SV Elversberg. Ich finde ihn sehr gelungen. Und ich hatte eigentlich erst überlegt, Nina, weil du hattest auch gesagt, so das Maskottchen sieht schlimmer aus, also der Plüsch-Paul sieht viel besser aus und viel weniger auf Drogen als das Maskottchen selber. Der ist ganz süß, hast du gesagt. Deswegen habe ich überlegt, wir besorgen dir den. Aber jetzt habe ich mir gedacht, viel besser ist doch, dass wir den verschenken.
Ja.
Und zwar müssen wir uns jetzt mal überlegen, an wen verschenken wir denn das?
Verschenken wir das? Den Elversberg-Plüsch.
Ich würde das an deine Kinder verschenken, aber naja.
Ja, aber dann musst du aufpassen, dass die jetzt nicht Elversberg-Fans werden.
Oh, ja, guck mal, da habe ich nämlich mit meinen Kindern drüber gesprochen. In dem Zusammenhang habe ich dann nämlich gesagt, das ist Paul, das Maskottchen der SV Elversberg. Und die fanden den natürlich total süß. Und dann sind wir Maskottchen durchgegangen und da habe ich erzählt, da haben sie gefragt, so, ja, Borussia Dortmund und so, und der Hummel und so, fanden die total witzig. Und dann hatten sie auch gleich herausgefunden, es gibt einen Ritter bei Union Berlin und so.
Keule.
Und
gesagt,
ja, genau, der Abgrund. Krokodil bei Stuttgart und so. Und dann haben sie herausgefunden, es gibt einen Dino beim HSV.
Oh.
Und das fanden die auch cool. Das fand natürlich mein Sohn, der fand das richtig cool. Dino, yeah. Und es gibt kein Maskottchen beim FC St. Pauli. Das fanden die überhaupt nicht cool. Und das können die auch überhaupt nicht nachvollziehen.
Tja. Was ist, wenn du Paula einfach ein St. Pauli-Shirt anziehst und das Elversberg-Shirt? Also, aber das...
Ne, aber dann lesen wir wieder ein Interview in der Saarbrücker Zeitung.
Ja, dann Skandal. Paul wechselt zu St. Pauli. Paul oder Paul? Paul.
Paul. Paul wechselt zu St. Pauli.
Ja.
Ob das Torenproblem
dann besser wird, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. Gut, dann aber also... Diese Maskottchen-Thematik, die wird uns noch ein bisschen verfolgen. Weil, wie gesagt, bei Kindern, die verstehen das überhaupt nicht. Warum gibt es denn kein Maskottchen bei St. Pauli? Alle haben einen und so. Und dann war natürlich schon Geißbock bei Köln und echter Adler bei Frankfurt und so. Das war natürlich auch schon ein Riesenthema, als ich das erzählt habe und so. Und da war schon, das wurde schon mal kritisch nachgefragt.
Erinnert ihr euch noch an Zecki?
Natürlich.
Ja, Gott.
Beste Erinnerung. Aber also, überleg doch mal, wenn es ein Maskottchen für den FC St. Pauli gäbe, was für ein Wesen wäre das denn?
Also Zecki liegt natürlich nahe, war aber ja schon mal da und es gab auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja, ist schwierig, es gab ja auch mal zumindest im Fanshop diese kleinen Piraten in irgendeiner Form so comic-mäßig angehaucht, so ähnlich wie Ritterkeule bei Union.
Ja, genau. Das ist hier Rabauken.
Ja.
Style ist doch auch so ein bisschen piratenmäßig, ne?
Ja.
Wäre wahrscheinlich am gängigsten, ne?
Stimmt, so ein Pirat wäre ganz, würde
aber
passen.
Ist dann die Frage, macht man den so auf süß? Oder macht man so einen Typ in, also nicht im Maskottchenkostüm, sondern einfach ein Dude im Piratenkostüm?
So ein Beinhaar.
Den Bein ab, damit das auch ja, realistisch genau. aussieht, meinst genau. du?
Und eine Hand, ne? Dann braucht er auch dieses. Ja, genau. Wie heißen die denn? Diese.
Hacken. Hooks. Einfach, ne? So ein. Ja.
Captain Hook.
Und da klebt dann so ein Ball dran. Also da hängt so ein Ball dran.
Ich habe auch was mitgebracht.
Ja, wir sind noch nicht fertig, Mann. Ich weiß, du willst diese Diskussion abkürzen. Aber wir haben noch diese Maskottchen-Diskussion beim FC St. Pauli, führen wir noch.
Ja,
Zeki kommt.
Ich bin ja wirklich immer noch dafür, wir brauchen kein Maskottchen. Alles gut.
Ich auch, aber ich bin auch Ende 30 und meine Kinder haben mir ganz klar gesagt, auf jeden Fall braucht der FC St. Pauli ein Maskottchen. Die haben das überhaupt nicht verstanden, dass andere Vereine Maskottchen haben und St. Pauli nicht. Ist doch total cool, ein Maskottchen zu haben.
Kommt drauf an, ne?
Ich werde mich an dieser Diskussion nicht beteiligen. Könnt ihr beide alleine aussuchen.
Aber würde jetzt auch kein Gutes einfallen, außer irgendwie so ein merkwürdiger Pirat. Aber ich glaube, selbst dann, wenn dann so ein Pirat auf dem Platz rumhüpft.
Ja, man müsste ihn, vielleicht setzt man das ein bisschen dezenter ein. Also es muss ja nicht hier so wie das hier, wie heißt das Krokodil von Stuttgart? Fritzi. Hier da mit Jubeln mit den Spielern da irgendwie in der Traube verschwinden und so. Man müsste es ein bisschen dezenter einsetzen.
Ja, so ein Maskottchen ist leider halt wirklich gar nicht dezent, ne?
Ja, stimmt, da hast du recht.
Ja, weiß ich nicht. Schwierige Frage.
Um das Ganze abzukürzen, möchte ich an der Stelle Mia Güte grüßen, die den In Kontakt bleiben Podcast macht mit Felix, St. Pauli-Fan, zusammen. Und die hat Angst vor dem Maskottchen von Holstein Kiel und kann, wenn sie an den Storch denkt, nicht schlafen.
Ja, kann ich verstehen.
Warum?
Weil der komisch aussieht. Also weiß ich nicht.
Nee. Paul sieht auch komisch aus.
Ich wollte gerade sagen,
ja, vor dem habe ich aber auch Angst.
Alle Maskottchen, die irgendwie aus so einer Plüsch-Variante rausgehen und in echtes Leben gepflanzt werden, sehen alle komisch und bescheuert aus. So, das ist schwierig.
Also, naja. Die Hummel von Borussia Dortmund hat keine Hose übrigens. Das ist so wie Leo.
Goleo.
Ja, Goleo. Also, ich habe jetzt hier approved bei euch.
Der hat auch keine Hose.
Der hat auch keine Hose. Ja, genau. Paul kommt mit. Paul kommt wieder mit nach Hause. Ist okay.
Ja,
bitte. Lass dich bleiben, Paul.
Gut. Ich habe was mitgebracht. Darf ich jetzt?
Auf jeden Fall.
Ihr müsst raten, wann ich bei meiner längsten Anreise nach Bremen, zeitlich gesehen, zu einem Auswärtsspiel, aufgestanden bin. Das war kompliziert formuliert, ne?
Ja. Also,
ich wiederhole.
Wir müssen erstmal raten, was die Frage ist.
Genau, es geht um ein Auswärtsspiel in Bremen. Ich habe schon in Hamburg gewohnt. Wann bin ich aufgestanden? Anstoß war 15:30. Also es reicht jetzt, wenn ihr sagt, es kommt nicht auf die Minute an, aber wann hat mein Wecker geklingelt? Ungefährer Stundenbereich.
Halb und es ist, geht um deine längste oder um deine kürzeste Auswärtsreise?
Also zeitlich gesehen längste Auswärtsreisen nach Bremen. Nicht kilometertechnisch. Halb sieben.
Sagst du uns, wann du, womit du gefahren bist?
Das macht es dann zu einfach. Aber es gibt ja so viele Beförderungsmethoden nicht. Ich bin nicht geflogen.
Bist du zu spät gekommen?
Ich bin mit dem Fahrrad gefahren.
Bist du zu spät gekommen? Gute Frage.
Nein, wir waren pünktlich da.
Okay. Elbe raus, Nordsee und dann in die Weser rein vielleicht? Dann würde ich sagen, wie lange braucht man denn für sowas? 2 Uhr nachts.
Nee, 6:30 war schon sehr nah dran. 5:45 war es. Und tatsächlich Elbe nicht ganz, aber Weser dann ja. Wir sind mit dem Schiff gefahren. Es war 2002. Es war der 33. Spieltag. Und die Fanszene des FC St. Pauli ist mit dem Schiff angereist. Ich glaube jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Ich glaube Cuxhaven oder Bremerhaven. Egal, Bremerhaven.
Von Bremerhaven.
Bremerhaven. Von Bremerhaven aus. Und der Fanladen hatte auch noch das Motto Abtanzball, Abschlussball, weiß ich gar nicht, Abschlussball ausgerufen. Das heißt, es sind auch die männlichen Personen in der Regel mit Anzug und die weiblichen Personen in der Regel mit Kleid unterwegs gewesen. Es war ein großes Fest und wie es sich gehört, haben wir trotzdem verloren und der Abstieg stand dann auch endgültig fest. So.
Ja, das geile war's. Aktion.
Süß. Hat viel Spaß gemacht, ja. Es gab aber jetzt, glaube ich, beim Spiel, beim Hinspiel auch Bremer, die auch mit dem Schiff angereist sind. Da kann ich mich an ein großes Freelina-Plakat erinnern. Also haben wir nicht exklusiv, aber wir waren damals zumindest die Ersten. So.
Ich war mal im Bremen-Pokalspiel Und da sind wir danach, das war Regionalbahn, mit der Regionalbahn angereist. Es war so voll. Die Hinfahrt war einfach, es war, ich habe mich die ganze Hinfahrt nicht bewegt und die Brille saß so schräg auf meiner Nase gefühlt. Und dann haben wir gedacht, zurück, nee, komm, das ist uns zu doof. War auch irgendwie spät, es war ja unter der Woche das Spiel, Abendspiel und so, und da war schon klar, okay, es gibt nur diese eine Regionalbahn und die wird dann noch voller sein, weil auf der Hinfahrt waren es zwei Regionalbahnen. Und dann habe ich irgendwie mit meiner Bezugsgruppe, wir waren zu dritt, haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach zum Busparkplatz, da wird uns schon irgendwer mitnehmen können. Super Idee. Hat aber funktioniert. Wir sind tatsächlich mitgefahren und zwar sind wir in einem Bus vom FC St. Pauli mitgefahren. Das war irgendwie, die hatten irgendwie die Geschäftsstelle oder so, ist nach Bremen gefahren oder so. Und ich weiß noch, mein Kumpel, der saß die ganze Zeit, saß dann neben einem Typen und hat sich mit dem unterhalten und hat gedacht, hey, die Stimme kenne ich irgendwoher. Und beim nächsten Heimspiel stand er dann neben uns und hat gesagt, als Rainer Wolf gesprochen hat, gesagt, der saß neben mir.
Wow. Oh Mann, ey.
So, ah ja, gut.
So, Nina, hast du auch was mitgebracht?
Ja, ich habe irgendwie ein bisschen in den Spieltag geguckt und bin auf eine lustige Aktion vom FC Köln gestoßen. Weil die sind ja aktuell der sogenannte Rendalemeister. Aber ich fand das sehr witzig, dass die, Moment, das muss ich einmal gucken, was auf den Spruchbändern stand. Da haben sie erst ein Spruchband rausgepackt, da stand, eure Strafen zünden nicht, sondern wir. Dann haben die sich alles auf ihren Zaun gesetzt da und jetzt würden die jetzt Pyrotechnik zünden, aber nein, das war ein Konfetti-Shooter. Und dann haben die gesagt, aber irgendwie ist von wegen ein anderen Mal versprochen, haben sie dann danach noch das fand ich sehr witzig. Gleichzeitig hat ja aber auch HSV zur zweiten Halbzeit auch nochmal ordentlich Pyrotechnik ausgepackt in Gelsenkirchen. Und ich wollte nur gucken, was glaubt ihr denn, wer wird Randalemeister? Das ist ein irgendwie merkwürdiger Begriff, aber kann FC Köln denn noch überholt werden?
Ich glaube, der Vorsprung ist zu groß, oder? Also es sind nur noch 4 Spiele, sie haben 13 Punkte Vorsprung so ungefähr.
Wie misst man denn Randalemeister? Also an Strafgeld?
Anhand von Pyrotechnik-Strafgeldern, ja.
Aber der HSV, also beim HSV hat auch richtig viel gezündet.
Das wird, glaube ich, auch nochmal 100.000, das werden nochmal 100.000 Euro, glaube ich.
Ja, aber und da war ja auch jetzt gegen Schalke war ja Spielunterbrechung und mit diesen Heulern oder Vogelschreck in andere Blöcke und so, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal besonders abgerechnet.
Aber Köln hat über 300.000 Vorsprung, oder?
Die haben schon, sind bei fast 500.000 Euro.
Ja, und der HSV, glaube ich, nur über 100. Also das schafft, der HSV nicht.
Nee, HSV, also ich habe hier, es gibt eine tatsächlich im Internet zu finden.
Geil, es gibt eine Tabelle, Randalemeister-Tabelle, randalemeister.de, oder?
Nee, es ist bei fußballmafia.de und dann steht da, wer wird Randalemeister? DFB-Strafentabelle.
Yes, da muss ich reingucken.
Da ist HSV gerade auf Platz 4 und bei fast 250.000.
Na, okay, das ist doch knapper, als ich dachte.
Ja, deswegen frage ich. Also kann HSV nochmal Tors toppen? Ich weiß nicht. Werden sie da Meister?
Schaffen
Oder
sie
schafft es auch FC Köln? Ist es wie in der zweiten Bundesliga? Ja, wer weiß.
Ich glaube,
es gibt eine ewige Tabelle der Strafgelder. Alter, ist das geil. So, wer ist Tabellenführer? Mike?
Frankfurt.
Ach, Eintracht Frankfurt, genau. 3,5 Millionen an Strafen.
Und die habe ich mir noch gar nicht angeguckt.
Gesperrte Plätze 35.000, warte mal. Anzahl der Strafen 63, geahndete Vorfälle 132, geworfene Gegenstände 190, gezündete Pyros 1705. Köln aber mit 2535 viel, viel weiter vorne.
Ja, HSV auch.
Allerdings Köln nicht so viel Geld ausgegeben. Wo sind wir denn? So, wo sind wir, Mike? Auf welchem Platz liegen wir?
Auf jeden Fall
der ewigen Tabelle.
Erste Liga, würde ich sagen.
Auf jeden Fall erste Liga, das ist schon mal richtig, ja.
Ich würde sagen, um und bei Platz 10.
Und du, Nina?
Hast ich hab's gesehen? Ja gerade gesehen.
Du hast es gerade gesehen. Nicht schlecht, Mike, wir sind Platz 11. Ja. Vor Kaiserslautern, hinter der Hertha.
Da ist noch was drin, glaube ich.
Da ist noch was drin, ja. Davor, boah, ja, ja. Also das ist auch eine Runde, ne? Also Frankfurt vor Köln, vor dem HSV, vor Dresden, Dortmund, Rostock, Hannover, Stuttgart, Union, Hertha und dann der FC St. Pauli.
Ja, würde Braunschweig nicht so viele Jahre dritte Liga hinter sich haben, wären die da auch bei, hätte ich gedacht. Alleine durch das Niedersachsen-Derby. Aber gut.
Ja, ja. Aktuelle Drittligisten, gucken wir mal, ist, ich glaube, Saarbrücken habe ich gerade gesehen. Ne, 1860 und Saarbrücken kommen dann irgendwann, genau. Platze 24 und 25.
Aber wisst ihr, was ich überraschend finde? Diese Saison hat Wolfsburg schon höhere Strafen als wir. Wann hat Wolfsburg so viel Pyrotechnik gezündet?
Ja, wer weiß, vielleicht haben die irgendwann mal für eine längere Spielunterbrechung gesorgt oder so. Das zählt ja auch noch mal noch so ein bisschen.
Ich überlege gerade, die haben ja auch kein Derby, also
die haben ja gar
keine Gegner. Nee, weiß ja, ich auch nicht.
Tabelle, ja, Köln.
Aber haben die nicht Zoff mit dem eigenen Verein? Ist da nicht irgendwas?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ach, die wollen ja auch unbedingt das alte Wappen und so zurück.
Vielleicht liegt es daran.
Oh, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich zu lange nicht mehr mit Wolfsburg auseinandergesetzt.
Das ist auch nicht schlimm. So, ich fahre nicht nach Bremen, weil ich mit dem blinden Fußball-Bundesligaspieltag beschäftigt bin. In
Moment mal, stopp mal, ich muss das unterbrechen. Wolfsburg hat am Millerntor gezündelt. Und zwar richtig. Mit Raketen auf Richtung Spielfeld geschossen und so. Anstoß verzögerte sich um 3 Minuten. Das war teuer. Gut,
aber das reicht doch nicht. Also eine Aktion reicht nicht. Also
nein, die schon wurden jetzt, ich habe gerade geguckt, ne, die haben 120, Statistik, 120.000 Euro Geldstrafe für 20 Gegenstände, 20 pyrotechnische Gegenstände beim Auswärtsspiel in Freiburg. Dann 25 pyrotechnische Gegenstände gezündet, 2 Raketen in Richtung des Spielfelds geschossen und der Anschuss verzögerte sich um etwa 3 Minuten am Millerntor. Und beim DFB-Pokalspiel gegen Dortmund wurden über 60 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Zack. 120.000 Euro.
Ich möchte auf jeden Fall von dir den. Passt ja was. Ich möchte auf jeden Fall den Expected Pyro-Wert nächste Woche dann von dir vorbereitet bekommen. So, gut. Bremen. Ich fahre nicht, weil Blindenfußball. Ihr beide.
Ich fahre. Bei Tim. Bundesliga.
Oh, Bundesliga komplett dann?
Nee.
Oder nee?
Nein. Achso. Ich fahre nur, weil Bundesliga. Und du fährst nicht, weil Blindenfußball. Deswegen.
Ah, okay.
Ich weiß noch nicht, ob ich fahre. Ich muss es aber heute entscheiden, weil heute die Frist für die Akkreditierung abläuft, für wenn ich auf die Pressetribüne will. Woran ist der Gästerang also, da? Ist das immer noch? Ist der Gästeblock ist da immer noch oben drin? Ne? Also letztes Mal, als ich da war, nee.
Die haben den noch neu gemacht.
Also ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr nur noch oben.
Genau, die haben jetzt doch da den ganzen neuen Block, Stehblock gemacht. Also ist nicht mehr da komischer Oberrang, sondern ähnlich wie
bei uns von der
bei
Lage.
Uns und bei Kiel jetzt so.
Okay, also, ja, vielleicht muss ich doch, dann kann man das ja auch nochmal
machen. Ist also ich hab's noch deutlich nicht, besser.
Hab's noch nicht final entschieden. Tendenz leider eher nein. Leider eher, ich werde von zu Hause aus schauen, aber ich würde irgendwie total gerne. Weil Werder, ja, war ich zwar auch schon oft, aber ist dann ja doch immer ein ganz schönes Spiel eigentlich. Und ist auch nicht so weit weg.
Ja, ich freue mich sehr, weil Bremen ist einfach immer nett.
Weiß nicht. Wir nehmen schon 48 Minuten auf. Wir sollten langsam Richtung Redaktionsplan wechseln.
Genau, weil die Arbeitswege zu Ende sind. Mir wurde am Wochenende gesagt, schöne Grüße, eine Person hört die Redaktionssitzung sehr, sehr, sehr gerne während des Arbeitsweges. Und dann habe ich mich erkundigt, wie lang ist denn der Arbeitsweg? Weil es solche Personen gibt in diesem Dreierkreis, die sagen, das ist viel zu lang. Und da hat die Person gesagt, 45 Minuten. Okay, deswegen 45 Minuten ist die neue Benchmark. Falls andere Leute sagen, ich reise einfach 85 Minuten zur Arbeit, sagt mir das bitte. Wenn ihr nur 25 Minuten fahrt, dann müsst ihr das halt mehrfach hören. Aber ich bin ein Verfechter dafür, wir nehmen längere Redaks auf.
Gut, dann grüßen wir die Person, die du meinst, jetzt also auf ihrem Rückweg von der Arbeit inzwischen schon. Und
die 4,5 Minuten, ja.
und schauen, was diese Woche so anliegt. Ich fange an. Ich habe wahrscheinlich, ich muss gucken, ob ich das diese Woche schaffe, ich hoffe sehr, einen Artikel noch vorbereitend zum Casino nächste Woche. Alle, die jetzt sagen, ja geil, will ich auch hin, braucht ihr euch nicht anstrengen, ist schon ausverkauft, glaube ich. Es sei denn, es kommt jetzt noch mal kurzfristig irgendwas auf den Markt. Und eventuell kommt von mir was vorbereitend zur blinden Fußballsaison, aber das kann auch sein, dass ich das einfach nur in der Lage verhackstücke. Das war's.
Ja, also
von, das klingt ganz gut.
Von mir kommt noch was zu Noah Weishaupt. Vor allem, was er letzten Spieltag noch gesagt hat und ein bisschen vielleicht in seine Entwicklung und in die Zukunft, wie es um Noah Weishaupt steht.
Sehr spannend, sehr spannende Personalie. Ja, der hat auch echt wieder voll Impact gehabt am Sonntag, fand ich. Als der auf den Platz gekommen ist, war der ist halt immer sofort da. Das finde ich ganz spannend. Und ja, genau, auch eine ganz spannende Stimme von dem, die man da aufzeichnen konnte nach dem Spiel. Ich mache noch einen Nachdreher für das Leverkusen-Spiel. Also so richtig Nachdreher, so richtig Bezug zum Leverkusen-Spiel hat das dann nicht mehr. Aber es geht natürlich um die allgemeine Tabellensituation, auch darum, was das so, wieso die Stimmung war nach dem Spiel, weil es ja doch viel in Richtung dieses Thema gab, so okay, jetzt hast du auch mal gegen Top-Team gepunktet, du hast, vor allem kannst du da mithalten gegen solche Teams, versteckst dich nicht und so, da schwingt schon dieses, jetzt ist man auch Bundesligist geworden sozusagen mit, ne? Also wir sind ein Aufsteiger, der Bundesligist werden möchte, das hat man vielleicht schon abgeschlossen jetzt nach diesem Leverkusen-Spiel, auch wenn das natürlich alles immer idealisiert ist, aber so ein bisschen der Nachdreher geht so ein bisschen in diese Richtung. Ich guck auch mal an die Zahlen rein, die immer noch extrem positiv sind, gerade was so die Defensivwerte angeht. Das war gegen Leverkusen auch wieder richtig krass. Gut, das vergisst man ja immer irgendwie, dass man da auch so das Kiel-Auswärtsspiel, dass sie da einfach gar keinen Abschluss zulassen in der zweiten Halbzeit von Kiel, finde ich halt auch total bemerkenswert. Und dass sie gegen Leverkusen das dann auch irgendwie 50 Minuten lang Leverkusen keinen einzigen Torschuss hat, das ist für uns, fühlt sich für uns schon normal an, ist es aber einfach nicht. Das muss man vielleicht auch nochmal rausarbeiten.
So ist das. Das genau. Vor dem Spielgespräch wird durchgeführt von Michael und der hat Lena zu Gast. Und Lena macht einen Podcast, der da heißt, woran hat's hier liegen? Und ich würde bei dem hier liegen mit J immer sofort denken, das muss ja um den ersten FC Köln gehen. Tut's aber gar nicht, sondern sie hat einen Podcast zusammen mit einer weiteren Person, die HSV-Fanin ist. Wie auch immer man auf die Idee kommt, mit Werder und HSV einen Podcast zu machen. Aber das kann sie dann ja in dem vor dem Spielgespräch erzählen. Und das wird aufgenommen heute Abend und heute Abend dann auch noch veröffentlicht. Also sprich Dienstag.
Oh ja, ziemlich früh, ne? Also gut, es ist ja ein Dienstag, der sich wie ein Montag anfühlt. Es ist ja schon Dienstag. Genau, Pressekonferenz wird am Freitag sein. Entsprechend sollte jetzt, so wie letztes Mal gegen Leverkusen, hatte ich erst überlegt, oh, wir machen zum Personal noch einen separaten Artikel. Dann löste sich das ja aber ziemlich schnell alles in Wohlgefallen auf, als Plessin sagte, nee, sind alle fit, abgesehen von Jackson Irvine. Dann habe ich auch gedacht, ja, nee, dann schreibe ich nur einen Artikel und das Tendenz hoffentlich, weil das würde bedeuten, dass bei uns alle fit sind, bleiben wir dabei, dass es dann am Samstag den Vorbericht gibt. Weil sonst personell nichts passiert ist. Sonst muss man immer schauen. Ich sag mal so, wenn direkt am Tag der PK noch ein Artikel erscheint, dann heißt es meist, bei uns ist personell ein bisschen mehr los. Aber da hoffen wir mal nicht drauf, sondern darauf, dass es nur am Samstag einen Artikel dazu gibt.
So, und nächste Woche unterhalten wir uns dann darüber, wie das mit nur noch 7 Punkten Vorsprung in den Endspurt geht und ob die Relegation nicht doch noch ein realistisches Ziel ist, weil wir so gerne Flutlichtheimspiele haben. Nein, natürlich nicht. Alles gut.
Mach mir keine
Spaß. Spaß. Wie kommst du denn auf 7 Punkte? Warum genau 7? Weil Heidenheim unentschieden spielen und wir verlieren, oder was?
Haben wir nicht 10 Punkte Vorsprung? Ach nee, wir haben ja nur 8 Punkte Vorsprung. Dann ist es ja noch viel dramatischer. Ja, genau. Meine Güte. Ja, also, wie dem auch sei. Schöne Woche und viel Spaß in Bremen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüssi.
Ciao.